Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Gravel-Racing. Und heute haben wir wieder eine Schwalbe-Inside-Folge. Und zwar spreche ich mit Felix Jahn über den gerade veröffentlichten CSR-Bericht. Was genau ist eigentlich ein CSR-Bericht und warum ist es Schwalbe so wichtig, diesen vorzulegen? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Felix, vielen, vielen Dank, dass du dir heute mal wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Ja, Tobi, ich bin ja inzwischen dein Dauergast geworden.
Genau.
ich bin heute in der Firma, in Reinshof.
Okay. Diese Woche war ja recht speziell, weil ihr habt euren neuen 2022er CSR-Bericht vorgestellt. Und jetzt fragen sich natürlich einige Leute, was genau ist eigentlich ein CSR-Bericht?
Ja, zu guter Recht fragen die Leute sich das. Ist ja nicht etwas, womit man sich alltäglich mit beschäftigt. Zumindest, also ich schon, aber die meisten Leute nicht. ein CSR-Bericht oder eben auch Nachhaltigkeitsbericht, manche nennen ihn so, berichtet oder versucht ganzheitlich zu berichten über die CSR-Aktivitäten eines Unternehmens. In unserem ganz konkreten Fall ist es so, dass wir über das berichten, was in der Vergangenheit war, was wir heute tun und vor allem, wo wir in Zukunft hin möchten. Mhm. Wir tun das, um Transparenz zu schaffen. Wir wollen ganz klar aufzeigen, was wir wie tun und wie wir unsere Ziele erreichen möchten, an denen wir uns ja dann auch messbar machen und vielleicht sogar angreifbar machen. Mhm. Aber wir finden es einfach super wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und den Fahrradfahrenden ganz klar aufzuweisen, wo wir aktuell stehen.
Ich finde das jetzt total spannend, weil du hast ja schon gesagt, wir haben öfters schon Podcasts miteinander aufgenommen, immer wieder zu verschiedenen Themen und alles, was wir bis jetzt besprochen haben, also den Green Marathon oder sonstige Sachen, das ja, kommt nachher im CSR-Bericht zusammen. Deshalb finde ich es so spannend, einfach jetzt mal so ein Overview zu bekommen. Aber wie ist es denn? Ist so ein CSR-Bericht verpflichtend für Firmen?
Für manche Firmen, für sehr große Unternehmen ist es aktuell bereits verpflichtend, ja. Und in der EU wird in naher Zukunft eine sogenannte CSRD, Corporate Social Responsibility Directive, eingeführt, wodurch sehr, sehr viele Unternehmen, unter anderem auch uns, davon betroffen sein werden, Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen. Und deswegen, das war jetzt nicht die Hauptmotivation, aber ein weiterer Faktor, warum wir gesagt haben, wir fangen frühzeitig damit an. Das ist ja bereits unser zweiter Bericht. Mhm. Und das hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, das ist praktisch, also du hast die finanzielle Berichterstattung über das vergangene Jahr und eben die nicht finanzielle Berichterstattung und da fällt praktisch dieser CSR-Bericht rein. Deswegen ist das immer mit Blick auf das zurückgelegene Jahr. Gleichzeitig versuchen wir eben auch einen starken Fokus auf die Zukunft zu setzen, um den Leuten erzählen zu können, woran wir gerade arbeiten.
Ja. Es ist ja, glaube ich, so, berichtige mich bitte, wenn ich falsch liege, dass so ein CSR-Bericht vorgelegt werden muss ab einer Mitarbeiterstärke von 500 Leuten. Ihr habt jetzt ungefähr die Hälfte. Und wie du ja auch schon gesagt hast, ihr macht euch damit ja vielleicht auch ein bisschen angreifbar. Aber warum ist es für Schwalbe trotzdem wichtig, so einen Bericht vorzulegen?
Ja, also die CSRD sagt eben, dass in Zukunft Unternehmen schon mit 250 Mitarbeitenden und einer gewissen Umsatzzahl dann eben berichtspflichtig sind. Wir finden es wichtig, weil wir viel in dem Bereich CSR tun, also sei es bei den Produkten, durch Produktinnovation, durch unser Schwalbe Recycling-System, aber eben auch in der Lieferkette, die sozialen Projekte, die wir umsetzen oder die die Projekte, die wir hier bei uns vor Ort umsetzen für unsere Mitarbeitenden. Das sind so viele tolle Geschichten und Projekte, und die wollten wir einfach einmal ganzheitlich auch zusammenfassen. Ja. Das heißt, der CSR-Bericht ist jetzt nicht irgendwie nur eine schnöde Ansammlung von Informationen, Daten und Dokumenten, sondern auch ein echtes Nachschlagewerk für Fahrradfahrende, für unsere Kunden, aber eben auch für die Mitarbeitenden hier intern, um sich zu informieren über das, was wir bereits tun.
Ja, wenn man sich den bei euch auf der Seite runterlädt, dann sieht man halt, dass man natürlich ganz viele unterschiedliche Sparten hat. Und wie gesagt, über einiges davon haben wir schon geredet. Das ist aber mehr so auf Produktseite. Wir haben natürlich über euer neues Gebäude geredet, was da auch ein sehr großer Teil davon ist. Wenn man aber jetzt da reinliest, dann sieht man halt auch, dass es sehr viel darum geht, um Soziales, um Mitarbeiterführung. Hat der CSR-Bericht auch ein bisschen was mit dem Recruiting zu tun, dass es natürlich immer schwieriger wird, gute Mitarbeiter zu finden, und dass Mitarbeiter vor allen Dingen mittlerweile darauf achten, dass sie bei guten und sozialen Unternehmen unterkommen?
Ja, auch das ist jetzt nicht etwas, was uns primär treibt, diesen CSR-Bericht zu veröffentlichen, aber es ist so, ich habe es mir sagen lassen aus unserer Personalabteilung, dass bei der Einstellung von neuen Leuten unsere CSR-Aktivitäten, aber eben vor allem auch der CSR-Bericht, wirklich motivierend sind für neue Menschen bei uns, ihre Arbeit zu beginnen, weil nicht nur junge Menschen, eigentlich Leute aus allen Generationen, sinnstiftende Arbeit verrichten möchten. Und indem wir relativ transparent und offen darüber kommunizieren, was wir tun, dass die Arbeit, die wir hier bewältigen, einen echten Mehrwert erzeugt. Das erzeugt natürlich zusätzliche Motivation, bei Schwalbe zu arbeiten, und das freut uns sehr.
Ja, auf alle Fälle. Es ist ja jetzt so, dass hinter diesem ganzen CSR und dieser, also ihr nennt es Corporate Social Responsibility, da steckt ja einfach eine Struktur oder ein Plan dahinter. Und das hat sich jetzt nicht einer einfach so ausgedacht, sondern ihr habt ein komplettes Team, was daran arbeitet, die CSR-Abteilung. Wie setzt die sich zusammen, aus was für Leuten?
Ja, die setzt sich aus den Leuten zusammen, so facettenreich, wie unser ganzer Aufgabenbereich eigentlich ist. Also wir decken ja alles ab von Materialwissenschaft und Chemie, beziehungsweise Chemikalienmanagement, hin zu den Switch zu E-Mobilität, Lieferkettentransparenz, Compliance und Due Diligence, CSR, Berichterstattung, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Produktentwicklung und so weiter. Das heißt, das sind viele verschiedene Bereiche, die zusammenkommen. Wir sind insgesamt 5 Leute, so gesehen 2 Betriebswirte und 3 Wissenschaftler. Und zusammen ergeben wir ein super Team, sehr agil, dynamisch, mit vielen verschiedenen Expertisen, um das, ich sag mal, so fachgerecht wie möglich alles irgendwie zu bewältigen. Aber wie man sich denken kann, ich glaube, das zeigt auch der CSR-Bericht, es ist sehr, sehr viel Arbeit, und es ist weiterhin ein sehr, sehr langer Weg, deswegen bleibt weiterhin viel zu tun.
Ja, vor allen Dingen, viele Sachen sind ja wirklich im Hier und Jetzt zu regeln, also wenn es um Mitarbeiter geht, aber auch wenn es um irgendwelche Lieferketten oder sonstiges geht, das kann man ja relativ schnell regeln. Ihr habt aber natürlich auch Wissenschaftler mit dabei, die halt dann einfach schauen, okay, was wird sich in 2030 auf den CSR-Bericht auswirken oder halt auf die Nachhaltigkeit der Firma. Wie ist da so das Zusammenspiel zwischen dem Hier und Jetzt und dem Zukünftigen?
Ja, das ist ein ständiger Balanceakt, den wir bewältigen müssen als Team oder ich sag mal eigentlich generell als ganzes Unternehmen, weil viele der Dinge, die wir tun, ja nicht sofort umgesetzt werden können, sondern oftmals Monate oder gar Jahre benötigen, bis sie umgesetzt sind. Beispielsweise der Wandel von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien in der Produktion ist selbstverständlich nicht etwas, was du mal eben einfach so über Nacht bewältigen kannst. Das wäre sehr schön, sondern etwas, was sehr viel Vorarbeit hier bei uns intern, aber auch eben mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Lieferkette benötigt. Aber umso wertvoller oder bedeutender ist es ja dann auch, wenn so ein Projekt dann irgendwann umgesetzt wird. Es ist, ja, also wir arbeiten heute für das Morgen.
Ja.
Falls das, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber so verstehen wir irgendwie unsere Arbeit, dass das, was wir heute tun, einen Einfluss auf das Morgen haben wird. Und das ist total motivierend.
Ja, was ich halt total spannend finde, also diese ganze Umstellung auf neue Energien und so, das ist ja was, okay, man hat so halbwegs einen Plan, wie soll das funktionieren? Es geht nicht von heute auf jetzt, aber der Weg ist so ein bisschen vorgezeichnet. Aber bei Schwalbe ist es ja so, dass ihr auch noch Sachen macht, die ihr selber entwickelt. Also sei es das Reifenrecycling oder sei es die Gewinnung von dem recycelten Carbon Black, was ihr dann wieder neue Reifen einbaut. Das ist ja quasi ein ganz, ganz neuer Weg, den vor euch noch keiner gegangen ist. Wie wichtig sind solche Projekte für die fürs Nachhaltigwerden der Firma?
Sie bilden so gesehen einen elementaren Baustein. Also ich habe vor kurzem in einem Gespräch mit jemandem gesagt, dass wir gezwungenermaßen Pioniere des Recyclings wurden.
Ja.
weil uns wurde jahrelang immer wieder von sogenannten Experten gesagt, dass es einfach nicht umsetzbar ist, dass es nicht wirtschaftlich ist, dass es nicht sinnig ist. Und wir immer daran geglaubt haben und gesagt haben, nein, irgendwann werden wir das tun. Das heißt, diese Beharrlichkeit war für uns enorm wichtig in der Umsetzung des Recyclings. Und wir haben ja ganz klare Benefits für die Umwelt, die aus diesem Recycling stammen. Also wir sparen 80% CO2-Emissionen beim Reifenrecycling gegenüber der Gewinnung von neuem Material. Mhm. Beim Schlauchrecycling sind es gar 90%. Das heißt, wir können ja auch sehr stark ausweisen, warum wir dies tun. Und zudem, das ist ja auch ein schöner Benefit, wird darüber viel gesprochen. Das heißt, wir sind natürlich weiterhin das Unternehmen für Fahrradreifen und Schläuche. Gleichzeitig werden wir aber auch jetzt im Diskurs genannt über wegweisende Kreislaufwirtschaft oder besonders verantwortliche Unternehmen. Und das ist eine schöne Entwicklung für uns. Mhm. Und bestätigt am Ende des Tages, dass das, was wir tun, auch relevant ist.
Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass Leute, die zu euch kommen oder Leute, die einen neuen Job suchen, die möchten vor allen Dingen was Sinngebendes machen. Und dann hast du davon gesprochen, dass es sehr viel Spaß macht und Motivation gibt, diese Projekte nach vorne zu treiben. In vielen Companies wird ja einfach reagiert, also die versuchen, ihre Company auch zu transformieren. Aber bei euch wird ja agiert. Also ihr entwickelt eigene Sachen, um das ganze Thema nach vorne zu treiben. Gibt das eben auch diesen Sinn und diesen Spaß und diese Motivation, da weiterzumachen, weil man halt weiß, okay, man schafft hier was ganz Neues und andere können dann vielleicht von uns profitieren?
Also ich glaube, den großen Vorteil, den wir haben gegenüber anderen Unternehmen, das ist zumindest meine Sichtweise, wenn ich mich mit anderen CSR-Managern innerhalb oder außerhalb unserer Branche austausche, ist, dass wir halt ein familiengeführtes Unternehmen sind. Das heißt, die Entscheidungsträger bei uns sind ja vollends von diesen Unterfangen überzeugt. Sie tun das nicht, um irgendwelchen Gesetzgebungen entgegenzukommen oder um irgendeinen Marketing-Trend hinterher zu hecheln, sondern wir tun das aus Überzeugung. Wir haben kurze Entscheidungswege und können deswegen relativ schnell neue Projekte umsetzen oder eben an ihnen jahrelang tüfteln, bis sie perfekt sind. Beispiel Recycling oder auch eben in der Produktentwicklung. Und das überträgt sich dann im zweiten Schritt halt auf die komplette Belegschaft, die halt sehen, dass was wir tun Hand und Fuß hat und jetzt nicht nur irgendwie ein kleines Leuchtturmprojekt ist, aber der Rest ist irgendwie weiterhin kritisch, sondern wir versuchen ja immer und stetig in allen Bereichen zu verbessern. Wir sind bei weitem nicht perfekt, das würde ich niemals sagen, aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben auch noch viele Schritte zu bewältigen.
Ja, Ja, aber eben, dass man sich auf diesen Weg macht. Und ich meine, ihr habt in den letzten Jahren so viele Sachen erfolgreich umgesetzt. Das ist schon beeindruckend. Und da ist es natürlich auch so, ihr betont immer, ihr seid ein Familienunternehmen. Kurze Entscheidungswege und alle Leute stehen dahinter. Aber ihr habt natürlich auch nicht diesen krassen Druck von Investoren. Und in den letzten Jahren war es halt so, da war es relativ einfach, in solche Projekte zu investieren, weil der Fahrradmarkt, der hat geboomt ohne Ende. Man wusste gar nicht, wie man die Produkte herbekommen soll. Und dann ist es natürlich so, dass Geld dafür zur Verfügung ist, in solche Projekte zu stecken. Jetzt, dieses Jahr 2023, vielleicht auch 2024, schaut es ein bisschen anders aus. Es gibt so einen kleinen Dip im Markt, wo einige Companies Schwierigkeiten haben, ihre Produkte abzuverkaufen und dadurch natürlich auch weniger Geld zur Verfügung ist. Und wie ist es da bei euch, da ihr ein familiengeführtes Unternehmen ist? Leistet man sich trotzdem weiter diese Projekte oder wird es gerade so ein bisschen runtergefahren?
Also mein Onkel, unser Geschäftsführer Frank Bohle, hat das im letzten CSR-Bericht, finde ich, sehr treffend auf den Punkt gebracht. Verantwortung zu übernehmen ist für uns keine Option, sondern ein Selbstverständnis. Mhm. Und an diesem Selbstverständnis rüttelst du ja nicht, sobald die wirtschaftliche Lage nicht mehr so rosig aussieht wie noch vor 12 oder 18 Monaten. Mhm. Das heißt, wir gehen uneingeschränkt diesen Weg weiter.
Und das ist halt einfach toll, oder? Dass ihr da das weitergehen könnt, ohne jetzt mit Investoren zu reden, die natürlich ihren Profit haben wollen. Deshalb tun sich wahrscheinlich aktuell andere Unternehmen da ein bisschen schwieriger und ihr könnt einfach genauso weitermachen, wie ihr es bis jetzt gemacht habt.
Ja, also ich glaube jetzt gerade die Situation im Markt verweist ja sehr deutlich darauf, auf die Unternehmen, die es ernst meinen bei diesem Thema. Mhm. Und die Unternehmen, die sich vielleicht damit, ohne jetzt irgendwelchen Firmen etwas vorzuwerfen, aber die sich nur damit schmücken möchten.
Ja.
Sich mit solchen Themen zu schmücken, ist vielleicht kurzfristig gesehen sinnig, aber langfristig macht es eben nur Sinn, wenn man sich ganzheitlich mit dem Thema beschäftigt. Und das bedeutet eben auch, zu den Dingen zu stehen, die man angestoßen hat. Mhm.
Und wenn wir jetzt mal über die Sachen sprechen, die ihr angestoßen habt, welche Projekte wirken sich denn jetzt positiv für den CSR-Bericht oder für die Nachhaltigkeit der Firma Schwalbe aus?
Also wir haben, wie du weißt, Tobi, viele Dinge angestoßen. Der diesjährige CSR-Bericht dreht sich vor allem um drei Themen. Einmal natürlich das Schwalbe Recycling-System, was wir jetzt vollumfänglich berichten können. Mhm. Den Schwalbe Marathon, der die absolute Benchmark in Sachen Umweltfreundlichkeit bei uns setzt. Mhm. Und ein sehr schönes Projekt, welches wir letztes Jahr das erste Mal umsetzen konnten. Und zwar konnten wir den Kinderbeirat von Schwalbe-Mitarbeitenden einführen. Mhm. Da können wir gleich noch sicherlich zu sprechen. Grundsätzlich geht es darum, dass die Firma 15.000 Euro diesem Beirat zur Verfügung stellt. Der Beirat besteht aus Kindern zwischen 6 und 18 Jahren und sie können dann sehr demokratisch entscheiden, welche Projekte, die sich bei uns beworben haben, fördern möchten. Und es war total bewegend, diese Diskussion zu verfolgen zwischen den Kindern oder Jugendlichen. Ja, da wurde diskutiert, warum ein gewisses Projekt für Kinder in Kiew dringender ist als Projekte anderswo auf der Welt und wie diese Kinder dann auch entschieden haben, war ja ein sehr emotionaler Moment und hat auch irgendwie das erreicht, was wir erreichen wollten, und zwar, dass diese Kinder Unabhängigkeit gewinnen, dass sie Respekt gewinnen, dass sie gehört werden. Und ich bin echt froh, dass wir dieses Projekt auch in Zukunft weiterführen werden.
Ja, und da möchte ich auf alle Fälle jetzt gleich noch mit dir drüber reden, weil du hast gesagt, auf der einen Seite haben wir das Reifenrecycling und auf der anderen Seite haben wir den Green Marathon, und über beides haben wir schon Folgen gemacht und die verlinken wir euch jetzt in den Shownotes. Über das Kinderprojekt oder den Kinderbeirat haben wir noch nicht gesprochen. Und da würde mich halt interessieren, Wie schaut sowas aus und was für Projekte werden dort besprochen von den Kindern?
Ja, also ich fange mal ganz vorne an. Wir haben praktisch erstmal ein Förderprojekt gestartet mit dem Verein Children for a Better World. Mhm. Dieser Verein setzt sich ein, Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. Ein Thema, was uns schon immer sehr am Herzen lag. Aber wir wollten das jetzt auch einfach mal in eine offizielle Struktur reinsetzen. Das heißt, wir fördern diesen Verein durch eine finanzielle jährliche Summe. Mhm. Ganz konkret wird da durch eine Kindereinrichtung in der Stadt Gummersbach, also knapp 10, 15 Minuten von uns entfernt, gefördert, sodass diese Kinder Zugang zu tollen Projekten haben, zu einem guten Frühstück und so weiter. Mhm. Und dann darüber hinaus haben wir gesagt, wir wollen aber jetzt nicht einfach nur einen finanziellen Betrag alle 12 Monate überweisen und das war's, sondern wir wollen uns auch stark engagieren und vor allem auch Schwalbe-Mitarbeitende in dieses Projekt mit einbeziehen, weil Kinderarmut ist etwas, was unsere gesamte Gesellschaft natürlich betrifft.
Ja.
Und wir wollen den kommenden Generationen ja auch Chancen bieten. Und dann kam eben die Idee des Kinderbeirats. Und dieser Kinderbeirat besteht ausschließlich aus den Kindern von Schwalbe-Mitarbeitenden. Und es läuft dann so ab, dass sich Organisationen mit gewissen Projekten bei diesem Kinderbeirat bewerben können. Wir filtern dann diese Projekte und dann war es jetzt im letzten Dezember so, dass über 6 Projekte diskutiert wurde. Mhm. Wir als Firma stellen dem Beirat 15.000 Euro zur Verfügung und sie können dann für sich entscheiden, ob und welche Projekte gefördert werden sollen und mit welchem Betrag. Und das Ergebnis war dann, dass diese 15.000 Euro über 5 verschiedene Projekte verteilt wurden. Und das waren wirklich die verschiedensten Projekte von einem sehr lokalen Projekt, wo einem Kind mit Behinderung geholfen wurde, hin zu einem tollen Projekt in Kiew, um den Kindern in der Ukraine zu unterstützen, auch hin zu anderen Projekten in Afrika und in Indonesien. Also wirklich sehr breit gefächert und es war super interessant. Ich war total bewältigt. Ich habe selber 2 Kinder, aber die sind noch nicht so alt. Mhm. Ich war total geflasht, zu sehen und zu hören, wie diese Kinder über diese verschiedenen Projekte diskutiert haben mit einer emotionalen Intelligenz. Das war einfach sehr schön zu sehen und ich war total froh, wie sie über diese verschiedenen Projekte dann auch sehr demokratisch entscheiden konnten.
Ja, das ist echt cool. Und Kinder haben ja einfach immer eine andere Sichtweise auf die Welt. Und deshalb, ich meine, alle Projekte, die dort behandelt wurden, findest du natürlich gut, weil ansonsten wären sie nicht dort behandelt worden. Aber so die, am Ende die Entscheidung und auch die Sichtweisen darauf, die dort diskutiert worden sind, hat dich das hier und da überrascht und hat vielleicht dir auch nochmal einen anderen Blick darauf gegeben?
Absolut. Es ist ja die Tragik des Lebens, dass man irgendwann die Perspektive des Kindes, das man selber mal war, verliert.
Ja.
Und als ich saß dem Beirat bei, ich war kein aktives Mitglied, selbstverständlich, also war stiller Zuhörer und ich war immer wieder überwältigt darüber, wie die Kinder ja eben diskutiert haben, vor allem wenn es darum ging, welches Projekt jetzt wirklich dringend ist und welches Projekt vielleicht abwarten kann. Ich war wirklich überwältigt davon, wie sehr die Kinder und Jugendlichen sich in die Rollen der Leute hineinversetzen konnte, die von diesen Projekten gefördert werden können.
Ja. Ich finde es ein total tolles Projekt und ich glaube tatsächlich, dass es unglaublich spannend ist, so wie du da dabei zu sitzen und dazuzuhören, oder? Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, absolut.
Ein großes Thema natürlich im nachhaltiger Werden und nachhaltiger Leben ist halt die Minimierung des CO2-Ausstoßes. Und da habt ihr was ganz Spannendes gemacht und zwar habt ihr eure Logistikstrategie geändert und so ja, ganz, ganz viele Tonnen, ich glaube 8600 Tonnen CO2 gespart. Wie sieht sowas aus? Also wie ändert man die Strategie, beziehungsweise wie war sie vorher und was war dazu zu verändern?
Luftfracht war ein wichtiger Bestandteil unserer, ich will nicht sagen Logistikstrategie, aber unserer Logistikprozesse. Oftmals lag es einfach daran, dass Dinge zu, ich will nicht sagen schlecht geplant waren, aber mit zu kurzer Vorlaufzeit, sei es jetzt entweder beim Kunden oder von uns selbst, war immer unabhängig, immer abhängig von der Situation. Aber wir haben dann irgendwann für uns entschieden, okay, jetzt reicht's mit der Luftfracht, weil es einfach extrem viele Emissionen emittiert und übrigens auch extrem teuer ist, darf man auch nicht vergessen. Und deswegen haben wir dann ab 2018 kontinuierlich die Luftfracht minimiert. Inzwischen ist es so, dass wir über den Zeitraum von 2018 bis letzten Jahr wirklich 8600 Tonnen CO2 insgesamt einsparen konnten. Was natürlich, also wir waren selber, muss ich sagen, total, eigentlich schon schockiert, als wir angefangen haben, diese Daten zu erheben. Du musst dir das so vorstellen, wir haben uns am Anfang der Berichterstattung gesagt, okay, was wäre denn interessant für die Leser, welche Daten wir erheben und was wollen wir präsentieren? Und dann kam auf einmal diese Zahl raus und das war für uns, ja.
Das ist schon gewaltig, also, ja.
Ich bin fast vom Stuhl gefallen.
Ja.
Deswegen ist das umso schöner, dass wir jetzt hin sind und das auf ein Minimum reduziert haben.
Jetzt sagst du, dass ihr sehr viel umgestellt habt, eben auf Seefracht. Ist es denn jetzt so, weil manche Produkte müssen ja auch einfach schneller kommen. Also es gibt halt viele Prototypenreifen, es gibt aber auch viele Reifen, die halt irgendwie für irgendwelche Teams kommen müssen. Und auch sonst müssen Produkte einfach schneller nachgeordert werden, wie man vielleicht am Anfang gedacht hat. Schickt ihr denn alles per Schiff oder ist es so, dass ihr halt auch immer noch wieder Sachen einfliegen müsst?
Ja, also bei 100% sind wir leider noch nicht, aber wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir von in der Tonnage in 2018 knapp über 1300 Tonnen hin zum letzten Jahr auf 52 Tonnen reduzieren konnten. Das ist also knapp eine Einsparung von 96% umgerechnet in Tonnage. Und es ist so, dass im Vergleich zur Luftfracht eine Tonne Seefracht nur etwa 3% der Emissionen ausmacht.
Ja.
Und darauf können wir eben bilanziell sagen, dass wir Einsparung von 8600 Tonnen CO2 erreicht haben. Das ist natürlich ein echt toller Wert, aber wir versuchen weiterhin Luftfracht noch stärker zu reduzieren.
Ja. Ja, aber das ist halt wirklich Wahnsinn, wenn man sich das halt mal überlegt, was da die Einsparungen sind, nur dass man halt auf Schiff geht. Wobei nur ist natürlich das falsche Wort, weil was dahinter steckt, ich meine, so eine, du weißt es bestimmt, wie viel länger so ein Container auf See ist und wie viel mehr logistischer Aufwand das ist, wirklich alles im Lager zu haben und zur richtigen Zeit im Lager zu haben, wenn es eben so lange unterwegs ist.
Genau, es ist ein hoher Aufwand, aber wie wir hier im Bericht aufweisen konnten, lohnt es sich absolut. Ich finde auch, das Ergebnis ist besonders hervorstechend, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr ja unser wirtschaftlich erfolgreichstes Jahr überhaupt war in der Firmengeschichte, wie wahrscheinlich so viele andere Unternehmen in der Fahrradindustrie auch. Das heißt, wir haben noch nie mehr Reifen oder Schläuche auf den Weg gebracht und trotzdem eben diese sehr starke Reduktion angestoßen. Darüber sind wir sehr stolz.
Ja, das ist schon echt gut. Jetzt ist es ja so, dass ihr ganz fest mit einem Partner in Indonesien zusammenarbeitet. Und zwar Jung A, oder wie? Bitte sag mir den Namen, weil ich kann es nicht aussprechen.
Hung A.
Hung A. Hung A. So. Und das ist halt einfach ein fester Partner für euch. Also ihr kauft nicht die Reifen dort ein, wo es gerade am günstigsten ist oder mal hier, mal dort, sondern ihr arbeitet einfach mit diesem Partner zusammen. Was ist das Besondere zwischen eurer Zusammenarbeit?
Ja, wie du schon gesagt hast, ist eine geschäftliche Partnerschaft, die eigentlich den konventionellen Rahmen komplett überstiegen hat. Also wir sind echte Freunde. Bereits seit 1973 arbeiten wir zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. 50 Jahre Partnerschaft. Hunger ist ein koreanisches Familienunternehmen. Das heißt, man hat sich sehr schnell auf gemeinsame Werte auch einigen können. Und alles, was wir erreichen, erreichen wir auch aufgrund des enormen Know-hows von Hunger, aufgrund ihrer Strategie, Dinge so effizient wie möglich umzusetzen. Jetzt gerade im Betracht auf Produktentwicklung und Innovation sind sie natürlich unser wichtigster Partner, aber auch in Sachen CSR, weil ich sage immer, alles, was wir hier bei uns vor Ort tun, ist natürlich schön und gut und wichtig, absolut, gerade für die Mitarbeitenden, aber schätzungsweise 95% unserer Gesamtemissionen entstehen eben in der Lieferkette, vor allem in der Produktion. Mhm. Das heißt, dass wir da an dieser Stelle den wichtigsten Partner, den engsten Partner haben, die beste Kommunikation, ist für uns Gold wert, weil das am Ende des Tages bedeutet, dass wir Dinge viel schneller umsetzen können, als, ich sag mal, mit Partnern, die du nicht gut kennst, wo du nicht auf einer Wellenlänge bist. Das ist bei uns und unserer Produktion eben überhaupt nicht der Fall. Und deswegen konnten wir bereits viele Dinge in der Produktion in Sachen CSR anstoßen. So verwenden wir beispielsweise keine Kohle mehr in der Produktion, sondern sind hin zur Biomasse gegangen. Wir bauen erneuerbare Energien aus. Genauso werden wir bald in Zukunft erneuerbare Energien auch beziehen, sodass wir unsere Emissionen bereits sehr stark reduzieren können. Wir, das kann ich jetzt schon mal sagen an dieser Stelle, aktuell erheben wir die Treibhausgase in der Produktion und werden die dann im nächsten CSR-Bericht, vielleicht lädst du mich ja dann nochmal ein, Tobi, dann auch veröffentlichen.
Okay, also das heißt, ihr zieht da wirklich an einem Strang und es ist nicht so, ihr sagt was und die setzen das widerwillig um, sondern das ist ein Ziel und beide ziehen am gleichen Ende.
Genau, absolut. Also wir sind da völlig auf einer Wellenlänge. Sie haben auch selber ein eigenes CSR-Management, mit dem wir täglich im Austausch sind, um Dinge eben schnell zu besprechen und auch schneller umzusetzen. Natürlich dauert Gutes immer lange, das darf man auch nicht vergessen. Aber hätten wir Hunger nicht, sondern hätten jetzt, weiß ich nicht, einfach irgendein produzierendes Unternehmen, dann, das kann ich sagen, wären wir bei weitem nicht so weit, wie wir heute bereits sind.
Ja, jetzt ist Hunger ja nicht der einzige Partner, mit dem ihr zusammenarbeitet, sondern ihr bezieht ja auch Produkte von verschiedenen Partnern. Sei es halt irgendwelche Rohmaterialien oder sonst irgendwas. Wie stellt ihr sicher, dass die nach den gleichen Werten handeln wie ihr auch?
Ja, das geschieht vor allem immer erstmal durch Beziehungen, das heißt, wir pflegen die Kontakte. Wir betreiben das natürlich schon seit sehr langer Zeit, allein schon aus Hinsicht von Qualität und Performance. Das heißt, wir kaufen Komponenten, die später in den Reifen einlaufen, natürlich ein, immer unter der Prämisse zu sagen, okay, das macht das Produkt besser. Aber jetzt geht es eben auch darum, dass das Produkt sozial und ökologisch verantwortlich gestaltet ist. Das heißt, wir haben letztes Jahr dieses Projekt offiziell gestartet. Wir nennen es einfach Lieferkettenverantwortung. Das heißt, wir sprechen mit den Partnern in unserer Lieferkette, um erstmal abzuwägen, okay, wo sind sie auf ihrer Reise hin zu nachhaltigen Geschäftspraxen und wie können wir sie unterstützen, um in Zukunft noch besser zu werden. Das heißt, wir erheben verschiedene, ich möchte jetzt nicht die Leute langweilen, aber wir erheben ganz viele Daten von allen Partnerinnen und Partnern und können das dann gegenüberstellen und gleichzeitig dann in die Diskussion gehen, wie man sich in Zukunft besser aufstellen kann. Genau.
Ja, jetzt ist es ja so, dass im CSR-Bericht natürlich die ganzen Sachen von 2022 drinstehen, weil dafür ist er da, aber es stehen auch viele Ziele und viele Ausblicke drauf. Ein Ausblick ist, ihr möchtet gerne bis 2030 die Emissionen um 55% reduzieren. Wie soll das funktionieren?
Ja, das betrifft vor allem die Emissionen hier bei uns vor Ort. Mhm. Das schaffen wir durch, also wenn man sich unsere Treibhausgasbilanzen anguckt, die ja im Bericht einzusehen sind, dann sieht man eben, dass wir vor allem viele Emissionen durch Energie verwenden. Das heißt, wir haben einen Switch von fossiler Energie hin zu erneuerbarer Energie. Gleichzeitig bewegen wir uns aber auch hin dazu, dass wir einen kompletten Switch machen von Verbrennermotoren hin zu E-Mobilität. Mhm. Geschäftsreisen sind bereits eigentlich so ausgelegt, dass sie vor allem erstmal nur getan werden, wenn sie absolut nötig sind und wenn dann eben so umweltfreundlich wie möglich. Das ist natürlich etwas, kannst du dir vorstellen, ziemlich schwierig manchmal umzusetzen.
Ja.
Aber da arbeiten wir dran. Wir arbeiten an ein Pendlersystem, sodass wir weniger Pendelemissionen haben. Also es gibt viele, viele Bausteine, die man bewegen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Und da sind wir auch sehr optimistisch, weil wir einfach eine tolle Belegschaft haben, die uns auch wirklich dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Ganz klassisch ist jetzt aktuell beispielsweise, dass wir vegetarische Gerichte auch in der Kantine anbieten, die normalerweise einen geringeren CO2-Fußabdruck haben als fleischhaltige Gerichte.
Ja.
Und diese werden sehr positiv aufgenommen, sind sehr beliebt innerhalb der Belegschaft. Also das hört sich jetzt an wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es macht tatsächlich, das bringt den Stein zum Rollen,
ja,
wenn du ganz viele dieser Tropfen hast. Und da sind wir sehr dankbar, dass wir eine tolle Belegschaft haben, die uns dabei unterstützt.
Ja, ja, ich meine, wie du schon sagst, ne, das ist ein Part davon. Dann habt ihr zum Beispiel super viele Ladesäulen dort, wo die Leute ihre Sachen laden können, ihre Fahrräder laden können. Ihr habt eine große Bike-Garage, wo die Leute dann mit den Rädern zur Company pendeln können. Und das ist dann eben ein nächster Baustein. Und umso mehr das werden, umso besser wird es halt am Ende. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, die man zum Schluss stellen muss. Ihr habt in den letzten 2-3 Jahren so viele Sachen rausgebracht, die wegweisend waren, das Schlauchrecycling oder das Reifenrecycling, den Green Marathon. Arbeitet ihr gerade an neuen Projekten, über die man wahrscheinlich noch nicht so viel sagen kann, aber wird es da weitergehen in der Forschung zu nachhaltigeren Produkten?
Ja, ich möchte noch kurz einen Ausblick auf die letzte Frage noch stellen.
Gerne,
und zwar, wir haben jetzt über die Emissionen bei uns hier vor Ort gesprochen, aber wirklich, ich hatte es ja vorab schon mal angesprochen, der Emissionsherd liegt natürlich in der Lieferkette und da arbeiten wir eben mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen massiv auf erneuerbare Energien zu switchen, ihre Treibhausgase zu erheben, Logistikprozesse weiterhin zu optimieren, um eben da vor allem die Emissionen zu reduzieren, weil die Produktion aller Produkte normalerweise eben sehr energieintensiv ist, so ist es zumindest bei uns. Und daran arbeiten wir richtig hart dran, um unsere Emissionen stark zu reduzieren. Gleichzeitig, wie du weißt, erhöhen wir den Anteil, und jetzt komme ich auf deine eigentliche Frage zu sprechen, erhöhen wir den Anteil von recycelten und nachwachsenden Materialien. Das heißt, wir bewegen uns weg von ölbasierten Materialien, sodass wir zusätzlich noch unseren CO2-Fußabdruck dadurch senken können. Und das ist auch etwas, was uns aktuell umtreibt. Natürlich war das Reifen-Recycling-System und der Green Marathon-Projekte, ich kann sie ruhig Mammutprojekte nennen, weil die uns viele, viele Jahre, bevor sie präsentiert wurden, täglich begleitet haben. Aber gefühlt sind wir gerade am Anfang der Reise. Also irgendwie, ich muss noch zum Mond fliegen und bin gerade aus der Haustür getreten. So fühlt sich das wirklich zurzeit an. Der Marathon ist selbstverständlich nur der Beginn. Genauso ist das Reifenrecycling aktuell nur der Beginn. Wir möchten ja nicht da stehen bleiben, wo wir heute sind. Ja, wir haben knapp 500.000 Reifen bereits recyceln können. Wir haben ca. 1.700 teilnehmende Fachhändler in Deutschland, aber eben nur in Anführungszeichen in Deutschland. Wir wollen diese Systeme in so vielen Märkten wie möglich anbieten. Wir wollen den Ausbau von recycelten und nachwachsenden Materialien in allen Produkten vorantreiben, nicht nur beim Marathon, sondern warum nicht auch bei einem High-End-Mountainbike-Reifen oder im Triathlon-Bereich oder Rennradbereich. Das heißt, es gibt noch verdammt viel zu tun und ich bin froh, dass wir so ein so gutes Team haben, hier bei uns vor Ort, aber auch bei Hunga, um diese Themen so schnell, aber auch so ordentlich, wie es nur geht, voranzutreiben.
Ja, das klingt wirklich super und es war ein super spannendes Gespräch mit dir. Und für die Leute, die es interessiert, es gibt den CSR-Bericht bei euch auf der Website und ich empfehle das, den runterzuladen, weil es ist wirklich spannend, da mal reinzuschauen und mal zu schauen, zum einen, was ihr macht, aber auch, wie sich das alles zusammensetzt. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Arbeit und wir hören uns hier spätestens zum nächsten CSR-Bericht wieder.
Alles klar. Vielen lieben Dank, Tobi.
Tschüss. Ciao, ciao.